Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
Ja, ein herzliches Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Zeit für mich. Heute zu Gast ist Lena Weiderbauer. Sie ist Geschäftsführerin vom Kulturzentrum Löwinenhof in St. Pölten. Und das ist ein Verein zur Förderung der freien Szene und Soziokultur. Hallo Lena, magst uns du da gleich ein bisschen was drüber erzählen?
Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Der Löwinenhof ist ein neu gegründeter Verein. Uns gibt es seit circa einem Jahr. Und die Menschen, die bei uns im Verein sind, sind alle schon sehr lange in der Kulturarbeit in St. Pölten tätig. Beziehungsweise nicht nur in St. Pölten, sondern auch in Wien, Niederösterreich generell. Und wir haben uns den Löwinenhof als Areal, wie soll ich sagen, angeeignet über die letzten Jahre und den Wunsch und die Vision etabliert, dass wir hier einen Ort machen, wo die freie Szene und soziokulturelle Projekte Fuß fassen können. Was heißt das? Die freie Szene, das sind Künstler, Künstlerinnen, die jetzt nicht fix an einen Ort, an ein Haus angedockt sind, sondern freischaffend arbeiten, die natürlich auch darauf angewiesen sind, dass es Orte, dass es Räume gibt, wo sie entweder auch arbeiten können, also sprich, wo sie Ateliers haben, die sie nutzen können, oder eben auch Bühne. Und das ist uns ein ganz besonderes Anliegen, dass wir Bühne und Raum anbieten für noch nicht etablierte Künstler, Künstlerinnen, die ja, ihre ersten Werke, ihre ersten Bühnenerfahrungen sammeln können und so in ihrer künstlerischen Entwicklung sich weiterentwickeln und Fuß fassen können. Das ist so die eine Schiene, die wir verfolgen. Wir versuchen hierfür Räume möglichst kostengünstig auch zur Verfügung zu stellen. Und als zweites, der soziokulturelle Schwerpunkt, das ist vielleicht etwas, was vom Wording her nicht ganz so leicht zu verstehen ist oder ein bisschen schwieriger zu fassen ist, weil Soziokultur in dem Sinn in Österreich als Wort gar nicht so etabliert ist. Da ist in Deutschland die Tradition, was soziokulturelle Projekte anbelangt, schon viel länger und größer. Ich versuche es immer in etwas so zu erklären, dass Soziokultur sind Projekte, wo Menschen mitmachen. Ganz simpel gesprochen, wo Menschen selbst kreativ werden, selbst in einen künstlerischen Prozess gehen, ganz gleich, ob sie künstlerische Vorerfahrung haben oder nicht. Und das ist etwas, was mir persönlich auch ganz wichtig ist, weil ich selbst als Jugendliche sehr lange getanzt habe und mir das auch wahnsinnig in meiner persönlichen Weiterentwicklung geholfen hat oder mich gestützt und geprägt hat. Und als Erwachsene das dann irgendwann einmal ja abhanden kommt, weil man nicht mehr an die Strukturen von Schule, Musikschule und so weiter angebunden ist. Und hier das auch für Erwachsene, junge Erwachsene, ältere Menschen zu ermöglichen, dass man sagt, es gibt vom Tanzen über Theater bis hin zu Schreibwerkstätten die Möglichkeit, dass man selber in einen kreativen Prozess geht und sich so auch mit den eigenen Themen auseinandersetzt, aber eben auf eine künstlerisch kreative Art und Weise.
Wow, also ich finde es total toll und ihr habt da auch einen spannenden Namen, nämlich Löwinenhof. Wie kam es dazu?
Die Ur-St. Pöltener und St. Pöltnerinnen werden den Ort ja eher als Löwenhof kennen,
Genau.
in der Linzer Straße 16. Ein Ort, der eigentlich immer als ein Ort der Zusammenkunft geprägt war, also als Hotel, als Gaststätte, natürlich auch so ein bisschen als Einkaufspassage, als Löwenkeller, die legendäre Disco. Also Paradies der Fantasie in der jüngeren Vergangenheit. Also hier wirklich auch ein Ort, der künstlerisch-kulturell immer wieder auch gut geprägt war. Und die Plattform Kulturhauptstadt, wo ich auch aktiv war, das war oder ist ein Verein, der vor allem die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2024 begleitet hat, mit dem Aspekt oder mit dem Bereich der freien Szene eben auch und dem Thema Partizipation. ist auf den, also wir haben dann diesen Ort besetzt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber wir haben gesagt, wir brauchen irgendwie einen Ort, wo wir auch sichtbarer sind oder wo man niederschwelligen Zugang ermöglichen kann. Und es war eben dann der Startraum im Löwenhof, im ersten Hof, ein Erdgeschosslokal, wo wir dann auch wirklich so Journaldienste gemacht haben und halt Fragen zum Bewerbungsprozess beantwortet haben, die wir natürlich nur beantworten konnten. Ja, also natürlich das große Ganze ist vom Büro St. Pölten 2024 begleitet worden. Aber was wir damals schon wollten, und ich komme so oder versuche so den Bogen wieder zu deiner Frage zu spannen, war, dass wir eben damals schon den Raum geöffnet haben und wollten, dass die freie Szene hier Projekte machen kann, Formate entwickeln kann. Und 2019 haben sich dann vier Frauen zusammengefunden, vier KünstlerInnen und Kulturarbeiterinnen, die Formate entwickelt haben, die gesagt haben, sie wollen unter anderem Kunst ab Löwenenhof machen, verschiedene, ja, verschiedene, also ein Programm eigentlich für einen Monat kuratiert haben. Und nachdem es vier Frauen waren, haben sie gesagt, naja, können wir nicht für diese Zeit den Löwenenhof aus dem Löwenhof machen und den Löwenhof einmal ein bisschen außen vor lassen. Das heißt, es ist tatsächlich dann einmal um die Löwinnen gegangen. Und also es hat damals schon, ist es sehr kontrovers diskutiert worden und sehr viel Kritik gegeben für den Namen. Und gleichzeitig finde ich es so großartig, und freue mich auch total, dass der Name geblieben ist vom Wording her. Also ich merke das, oder ab 2019 war das dann irgendwie ganz schnell so, dass man vom Löwenenhof geredet hat, jetzt so in der freien Szene und bei den Menschen, mit denen wir in Berührung waren. Und der Löwenhof gar nicht mehr so arg vorkommen ist. Und wir haben ja früher eigentlich schon vom Löwenhof gesprochen. Und dann waren auf einmal die Löwinnen da und sind geblieben, zumindest inhaltlich und vom Namen her. Und ich finde es wahnsinnig schön, weil es auch transportiert, was in der freien Szene oder vor allem auch in der Kulturarbeit sehr präsent ist. Kulturarbeit ist zu einem ganz, ganz großen Prozentsatz weiblich. Kulturarbeit ist prekär, also weibliche prekäre Arbeit. Und das transportieren wir mit dem Namen Löwinnenhof auch mit. Und zeigen damit auch auf, dass wir da durchaus auch eine kulturpolitische Komponente in unserem Namen haben. Und das finde ich immer eine ganz nette zusätzliche Geschichte zu der Entstehung unseres Namens, dass wir da auch darauf hinweisen, wie wichtig die Sichtbarkeit von Frauen in der Kulturarbeit ist.
Ja. Es führt uns dann auch gleich zur nächsten Frage der Diversität. Ich möchte es nur mal, weil du immer sagst, besetzen. Ich finde, das passt dann auch so gut dazu, zu diesem Spirit. Genau. Ja, du hast das schon angedeutet. Mangelnde Diversität, würde ich mal sagen, ist in vielen Bereichen gegeben, auch in der Kulturszene. Hast du da vielleicht Erklärungsansätze dafür, beziehungsweise nehme ich jetzt mal an, euer Projekt ist schon ein Ansatz für dafür etwas zu ändern. Aber vielleicht magst du ein bisschen konkretisieren, wo du konkret ansetzen würdest, um diese Thematik zu ändern.
Das Thema Diversität ist ja auch wirklich ein sehr vielschichtiges Thema, und gerade in der Kulturarbeit, da habe ich für mich aus meinen Erfahrungen das Gefühl, dass da ganz viele verschiedene Ebenen aufeinandertreffen und ganz viele verschiedene Perspektiven. Und also ich versuche hier anzufangen, wo wir versuchen, uns dem Thema zu widmen. Einerseits haben wir, so gut es geht, eine No-Tickets-Policy. Also das heißt, bei uns gibt es großteils freien Eintritt bei den Veranstaltungen, was schon einmal einen möglichst niederschwelligen Zugang zu künstlerischen und kulturellen Angeboten ja, ermöglicht. Das heißt, ein großer Aspekt für fehlende Diversität im Kulturbereich oder fehlende kulturelle Teilhabe ist, die Zugangsbeschränkung jetzt unter Anführungszeichen aufgrund von monetären Gegebenheiten. Das heißt, Ticketpreise, die entweder zu teuer sind oder die ja trotzdem, auch wenn sie günstig sind, vielleicht nicht leistbar sind, weil sie kontinuierlich eingehoben werden, wie jetzt zum Beispiel Teilnahmebeiträge für Workshops oder für ja, Theaterprojekte. Also hier versuchen wir anzusetzen und zu sagen, wir versuchen unser Programm, unser Angebot möglichst kostenfrei zu gestalten, was natürlich heißt, dass wir von Fördergeldern abhängig sind zu
Ja.
einem Großteil, also zu einem momentan hundertprozentigen Bestandteil, weil wir uns eben nicht wirtschaftlich selbst finanzieren können durch Ticketeinnahmen und Workshopgebühren. Das heißt, das ist einmal ein ganz, ganz großer Punkt, dass wir versuchen, hier einen freien Zugang zu ermöglichen zu unseren Angeboten. Wie gesagt, nicht zu 100%, aber wir versuchen es zu einem großen Teil zu machen. Das ist der erste Schritt, mit dem wir arbeiten. Diversität hat aber ganz, ganz viele Komponenten. Wir versuchen, auf dem aufzubauen, was unsere Räumlichkeiten hergeben, was Barrierefreiheit anbelangt. Das heißt, unser Veranstaltungsraum oder unsere zwei Veranstaltungsräume, die wir im Erdgeschoss haben, sind barrierefrei zugänglich. Wir sind aber in einem alten Gebäude. Das heißt, einer von den Räumlichkeiten hat dann keine barrierefreie Toilette mehr, der andere schon. Das heißt, natürlich wären da noch viele Maßnahmen notwendig, um eine Barrierefreiheit, was Rollstuhltauglichkeit anbelangt, zum Beispiel zu gewährleisten. Aber es sind zumindest ein paar Möglichkeiten und ein paar Schritte, die in diese Richtung gehen, die wir versuchen auch natürlich zu halten und wenn möglich vielleicht in den nächsten Jahren auch auszubauen. Das ist natürlich auch immer wieder eine Finanzierungsfrage. Wir versuchen aber auch Bewusstseinsarbeit zu leisten oder zu sensibilisieren zum Thema Sexualität, Gender. Das heißt, bei uns gibt es eine Flinter-Toilette. Das heißt, eine Toilette für Personen, die sich als weiblich definieren. Und eine Toilette, die barrierefrei ist und Pissoirs hat. Das führt bei uns jetzt zum Beispiel immer wieder für Verwirrungen. Also wir müssen sehr oft, wenn wir an der Bar stehen, erklären, wo jetzt wer aufs Klo gehen darf oder will oder soll. Das heißt, da gibt es natürlich Nachholbedarf auch in der Sensibilisierung. Was bedeutet Flinter? Was ist eine Transperson? Was ist Queerness? Also hier auch in die Richtung zu gehen, sehen wir auch als unsere Aufgabe im Bereich der Diversitätsbildung. Ja, das ist natürlich, wie gesagt, das sind so kleinere Aspekte, mit denen wir arbeiten. Wir versuchen in Richtung Awareness bei unseren Veranstaltungen auch darauf hinzuweisen, was Consent bedeutet, also wie wir uns auch verstehen, ist, dass wir ein antirassistischer Raum sind, dass wir ein antisexistischer Raum sind. Das heißt, wir versuchen hier auch wirklich darauf zu achten, wenn dementsprechende Übergriffe in unseren Räumlichkeiten stattfinden sollten, dass wir hier in eine Konfliktlösung reingehen und einen Safer Space zu ermöglichen. Also das sind so ganz viele kleinere Schräubchen oder Rädchen, die sich da drehen und ineinander vernetzen. Und dann gibt es aber auch noch ganz viele Aspekte, wo wir noch gar nicht sind und wo wir gern hinwollen würden. Wenn ich jetzt zum Beispiel an ethnische Diversität denke bei uns. Ja. Also das ist etwas, das mit Sicherheit noch zu 100% ausbaufähig ist, hier unsere Zielgruppe auch oder die Menschen, mit denen wir arbeiten, mit denen wir in einen kreativen Prozess gehen, viel diverser zu gestalten. Und da sind wir aber ganz schnell auch in Diskussionen, was die Rahmenbedingungen anbelangen. Aus der Kulturarbeit weiß man, dass viele Menschen ein großes Thema haben, wenn es um kulturelle Teilhabe geht, was das Thema Kinderbetreuung anbelangt, was das Thema, wann habe ich überhaupt die Möglichkeit, an so einem Programm teilzunehmen oder an einem Workshop teilzunehmen? Ist es vormittags, ist es abends? Wann habe ich eine Kinderbetreuung? Wann kann ich außer Haus gehen? Wann ja, habe ich die Möglichkeit, mir einen Freiraum zu schaffen? Bin ich erwerbstätig? Bin ich nicht erwerbstätig? Also hier sind ganz viele verschiedene Lebensrealitäten, mit denen wir in der Kulturarbeit konfrontiert sind, die man mit Sicherheit nicht alle befriedigen kann oder denen man nicht zur Gänze entgegenkommen kann. Aber hier versuchen wir über die nächsten Jahre auch wirklich viel mit Multiplikatorinnen zu arbeiten und zu sagen, wir suchen uns gezielt Partner und Partnerinnen, die im Sozialbereich arbeiten, die im Bildungsbereich arbeiten, die vielleicht mit Kindern arbeiten, um hier eine größere Diversität zu schaffen und wirklich auch einer breiteren Gruppe zu ermöglichen, an soziokulturellen Projekten zum Beispiel jetzt teilzuhaben und teilzunehmen.
Wenn wir dann vielleicht nur darauf zu sprechen kommen, wer sich da bei euch melden kann. Kulturelle Teilhabe ist jetzt des Öfteren gefallen. Vielleicht gelingt es uns, den Begriff Kultur in diesem Rahmen mal abzustecken. Was ist da gemeint? Weil vielleicht hat man Berührungsängste, was Kultur betrifft, ne? Wenn man an Hochkultur zum Beispiel denkt. Ja, gebe die Frage an dich.
Ja, die große Kulturdiskussion, das ist natürlich als Ethnologin für mich immer ein schönes Aufflackern, wenn gewünscht wird, über den Kulturbegriff zu reden. Ich glaube, was notwendig ist, ist, sich von ganz vielen Dingen zu lösen, wenn man über die Kultur dis oder über den Kulturbegriff diskutiert. Und das Allerwichtigste ist meiner Meinung nach, sich von der Vorstellung zu lösen, dass es die eine Kultur gibt oder dass es die festgefahrene, starre Kultur gibt, die seit immer, also seit ewig so ist und deswegen auch so bleiben wird. Das ist de facto nicht existent. Es gibt Traditionen, es gibt Bräuche, die sich über Jahre entwickeln, die sich auch wieder verändern. Es gibt ja kulturelle Zuschreibungen, die teilweise sehr stereotyp sind, also die mit Vorurteilen auch kämpfen oder spielen. Aber diese eine abgeschlossene Kultur gibt es nicht. Wir sind immer im Austausch mit anderen Menschen, wir sind immer in Veränderung, es ist immer ein Prozess, eine Wechselwirkung, ein einander beeinflussen. Und wenn wir oder wenn ich persönlich von Kulturarbeit oder von Kultur spreche, ist es für mich vielmehr ein Auseinandersetzen mit, wie Menschen miteinander leben, wie sie miteinander tun, wie sie ihren Alltag gestalten, wie sie sich definieren, wie viele Identitäten sie in sich haben. Also ich rede da auch gern mehr im Plural jetzt, wenn es um Identitäten geht und nicht von der einen Identität, die man sich irgendwie aneignet, weil du bestehst ja dann auch aus einer Vielzahl an Identitäten. Du bist vielleicht Tochter, du bist Schwester, du bist vielleicht Ehefrau, Partnerin, du bist Yogalehrerin, du bist Künstlerin. Also du setzt dich aus ganz vielen verschiedenen Bestandteilen zusammen. Und so ist es auch ähnlich mit Kultur oder mit Kulturen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und wenn ich jetzt wieder zur kulturellen Teilhabe zurückgehe, mir ist es wichtig, hier Bereiche zu eröffnen oder Möglichkeiten anzubieten, wo man an einem gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Ob das jetzt künstlerische Prozesse sind, ob das demokratische Prozesse sind im Sinne von wählen gehen, sofern du die Möglichkeit hast, überhaupt wählen gehen zu dürfen. Das ist alles für mich Kulturarbeit. Ja. Auch die Möglichkeit, Bildung zu erlangen oder sich versorgen zu können, jetzt sowohl im Ernährungskontext als auch in einem gesundheitlichen Kontext. Also wie dieses Zusammenspiel ist, das ist ein sehr großer Kulturbegriff oder ein
Ja.
sehr, sehr breiter Kulturbegriff. Aber das ist das, wo ich gern hinschaue und wo ich gern in dem, wie ich mich positioniere oder wie ich arbeite, mich fokussiere, obwohl es breit ist, sich zu fokussieren auf dieses, wie tun wir miteinander.
Nein, nein, ich verstehe es schon, weil ich habe auch also Sozial- und Kulturanthropologie studiert, deshalb verstehe ich jetzt den Ansatz, wie offen und weit der auch ist, ja.
Ja.
Sehr interessant, ja. Bin ich schon gespannt, was da für Projekte sozusagen zum Vorschein kommen.
Ja, ich auch.
Ja. Gibt's schon was ganz was Konkretes, wo du sagen würdest, du hast jetzt ein Beispiel für kulturelle Teilhabe in St. Pölten? Fällt dir da was Spezielles ein?
Also ich kann jetzt vom Löwenenhof erzählen, was so unser aktueller Stand ist und wo wir hinwollen. Aber es gibt natürlich auch Projekte in St. Pölten, die gekommen und gegangen sind und manche auch geblieben sind, die sich immer wieder mit dem Thema auch auseinandergesetzt haben, obwohl ich jetzt auch schon aus dem sozialen Bereich der kulturellen Teilhabe ein bisschen weg bin, jetzt vom Arbeitstechnischen, weil ich viel mehr in diese Kulturarbeit unter Anführungszeichen reingerutscht bin über die Jahre. Aber das Diversity Café zum Beispiel ist in St. Pölten eine tolle und sehr langjährige Institution mittlerweile, wo Menschen am kulturellen Leben teilhaben können. Es gibt natürlich auch Projekte von den Hochkulturhäusern, wo sie versuchen, kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Das sind diese Community-Projekte, wie es im Kulturarbeiterinnen-Jargon heißt. Das heißt Projekte, wo Menschen oder Bürger, Bürgerinnen ans Haus kommen können und entweder, ob es jetzt Tanz ist oder Schreiben oder also redaktionelle Arbeit oder eben auch Theater, auch hier oder Singen, wo man einfach wirklich auch die Möglichkeit hat, hier teilzuhaben. Und ich glaube, an den Projekten merkt man auch, wie unterschiedlich die Menschen sind, die daran teilhaben. Und die große Herausforderung, sage ich jetzt einmal, die daraus entsteht, ist die, dass es selten gelingt, und das ist jetzt gar nicht eine Kritik, weil das ist einfach etwas, was schon was bekannt ist und was wahnsinnig schwierig ist aufzulösen, die verschiedenen Gruppierungen zu vermischen und wirklich also zu versuchen, eine Heterogenität herzustellen, gerade wenn es jetzt um ethnische Herkunft zum Beispiel geht. Das ist einfach ein Aspekt, der wahnsinnig schwierig ist, das zu schaffen oder da die Rahmenbedingungen auch zu ermöglichen. Und am gelungensten jetzt von den Projekten, die ich kenne, finde ich, ist es die Brunnenpassage in Wien, die tatsächlich viel künstlerische, kreative Angebote stellen, wo es zu einer Durchmischung kommt. Also das ist etwas, wo ich sage, das ist ein Projekt, wo man durchaus gut hinschauen kann und sich viel abschauen kann. Ja, also schau mal, wo es bei uns dann unterm Strich hingeht, aber das ist schon etwas, wo ich sage, das ist eine Form von Vorbild.
Wir haben vorher hatten wir das Thema schon, und wenn du jetzt sagst Vorbildwirkung und Zusammenarbeit, ja, also vielleicht kann man ja andocken an Projekte, die es schon gibt und zur Zusammenarbeit irgendwie auch aufrufen. Wer engagiert sich im Moment bei euch, beziehungsweise wenn du sagst, man kann sich bei euch engagieren? Wer kann sich angesprochen fühlen? Sind es Gruppenvereine, Einzelpersonen? Und wie wird dann so eine Zusammenarbeit in der Praxis auch aussehen?
Momentan sehe ich, dass vor allem viele Einzelpersonen sich auch melden, die künstlerisch tätig sind und die wirklich, so wie ich es vorher schon erzählt habe, auf der Suche nach Ausstellungsräumlichkeiten sind oder ja, ein Konzert geben wollen. Also das ist so wirklich diese freie Szene, Künstlerinnenschaft, sage ich jetzt einmal, die Interesse hat und wo wir auch regelmäßig Anfragen bekommen. Das Zweite sind natürlich auch Vereine und Initiativen oder Kollektive, die verschiedene, ja, also ganz unterschiedliche Arbeiten machen. Also SD Pride ist ein Partnerverein sozusagen für uns, weil sie ebenfalls auch im Löwenenhof momentan zu Hause sind und unsere Räumlichkeiten nützen und ganz viele tolle Angebote für die queere Szene auch anbieten. Und Die konkrete Zusammenarbeit ist oft wirklich so ein individuelles Ausverhandeln. Was brauchst du? Was können wir anbieten? Wir haben versucht, einmal so grundlegende Rahmenbedingungen aufzusetzen. Es ist so, dass du bei uns Mitglied werden kannst. Eine Jahresmitgliedschaft für Einzelpersonen kostet 20 Euro. Und dann hast du die Möglichkeit, unsere Räumlichkeiten vergünstigt zu nutzen. Das heißt, du kannst tatsächlich unsere Veranstaltungsräumlichkeiten und unseren Gemeinschaftsraum, der mehr so ein Besprechungs- und Workshopraum ist, zu relativ günstigen Tarifen anmieten. Wenn du zum Beispiel einen Kurs geben willst oder eine Ausstellung machen willst, also da gibt es auch mittlerweile schon unterschiedliche Anfragen, die wir erhalten. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn du sagst, als Verein, als Initiative, du würdest gern auch in Kooperation treten oder du möchtest regelmäßig Räume bei uns nützen, weil ihr kein Vereinslokal habt zum Beispiel, aber ihr wollt eure vereinsbezogenen Aktivitäten dann im Löwenenhof machen, dann gibt es die Möglichkeit, sehr individuelle Packages zu vereinbaren, die natürlich auch an dem angepasst sind, was die Bedürfnisse vom Verein sind und natürlich auch ein bisschen mit dem zusammenpassen müssen, wie wir unsere Räumlichkeiten nützen. Was uns natürlich da besonders wichtig ist, dass inhaltlich sozusagen die Wertevorstellung zusammenpasst. Also, dass klar ist, dass eben antirassistische Arbeit unterstützt wird, dass Antisexismus ein wichtiger Aspekt ist, dass wir versuchen, eben kulturelle Vielfalt zu ermöglichen, einen niederschwelligen Zugang. Also, keine parteipolitischen Veranstaltungen machen. Also, das sind so die verschiedenen Wertevorstellungen oder Dimensionen, wo man sich natürlich dann auch annähern muss und in Austausch geht, ob das passt oder nicht.
Spannend, ja.
Aber grundsätzlich gibt es wirklich an jede Person die Einladung, sich mit uns in Verbindung zu setzen und zu schauen, wie man zusammenpasst und wie man zusammenarbeiten kann.
Ja, und da werde ich unten dann auch die Infos sozusagen, wie man zu euch kommt, gerne in die Information reinstellen. Im Text dann. Ja, wenn du jetzt sozusagen einen Wunsch frei hättest, dir was wünschen könntest zum Thema kulturelle Teilhabe in St. Pölten, wie würde denn so ein Wunsch konkret ausschauen?
Immer schön in das Wünsch dir was reinzugehen. Ich habe vorher ein paar Mal das Wort besetzen gesagt, auf das du auch schön reflektiert hast. Das ist natürlich nicht so, wir besetzen den Raum nicht, wir mieten die Räumlichkeiten an. Wir kriegen Subventionen für die Mietkosten. Wir haben ein operatives Budget, das uns zumindest eine gewisse Basisarbeit ermöglicht. Aber wenn ich jetzt wirklich in das Wünsch dir was reingehe, damit ich oder damit wir als Verein kulturelle Teilhabe ermöglichen können und leben können, dann würde ich mir zuallererst eine ausreichende gute Finanzierung wünschen, die uns einfach den Rücken frei hält, die Arbeit zu machen, die wir machen müssen und wollen. Das heißt, in erster Linie auch ausreichend Personalkosten zur Verfügung zu stellen oder zur Verfügung zu haben, um diese ganzen Anfragen auch abzuwickeln, um die Projektanbahnungen auch zu machen und Kooperationen eingehen zu können, damit wir wunderschöne Projekte kreieren können, die kulturelle Teilhabe ermöglichen. Also der große Wunsch wäre eigentlich, eine Grundfinanzierung zu haben, über die wir uns keine Gedanken machen mehr müssen, damit wir die Arbeit und die Projekte machen können, die eigentlich dann das Herzstück unserer Arbeit sind. Das ist jetzt ein Wunsch, der uns nicht so schnell in Erfüllung gehen wird, befürchte ich. Vor allem, wenn man weiß, dass in der Kulturarbeit, genauso wie in vielen anderen wichtigen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens sehr gespart wird.
Ja, leider.
Aber ich hoffe, ja, dass wir zumindest mit dem, was wir jetzt haben, in den nächsten Jahren so weitermachen können, dass wir uns zusätzliche Fördergelder auch lukrieren können und vor allem über Partnerschaften, über Kooperationen schöne Projekte machen können. Und da gibt es natürlich schöne Ideen, die sich auch mit der Geschichte des Areals beschäftigen, die ja, sich mit Dingen auseinandersetzen, die also gesellschaftlich relevant sind. Wir haben ein soziokulturelles Festival heuer organisiert, das wir im nächsten Jahr auch wieder zu einem neuen Schwerpunktthema machen wollen, wo wir wirklich Menschen dazu einladen wollen und soziokulturelle Projekte dazu einladen wollen, mit uns zu diesem Thema zu arbeiten. Und aus dem heurigen Festival, und das ist das Schöne an der Arbeit, auch wenn sie immer wieder prekär ist, ergeben sich schon die ersten Wünsche und die ersten Ideen, Dinge weiterzuführen. Das heißt, wir haben eine Schreibwerkstatt organisiert, wo der Wunsch von den Teilnehmerinnen da war, sowas öfters zu machen und weiterzumachen. Es hat sich eine kleine Theatergruppe herauskristallisiert, die utopisches, demokratisches Theater machen möchte, die sich ebenfalls aus diesem Festival rausentwickeln wird und weiterprobt. Also es gibt jetzt das Angebot eines offenen Tanzraums einmal im Monat. Also es kommen Ideen, es kommen Projekte, wo wir dazu einladen können und wo wir Rahmen anbieten können, dass man selbst in seine kreative Arbeit wieder gehen kann oder selbst einmal ausprobieren kann, welche künstlerische Technik ist vielleicht sogar etwas für mich, wo fühle ich mich daheim, wo fühle ich mich nicht daheim. Also oft weiß man es ja noch gar nicht. Manchmal entdeckt man was Neues, wo man glaubt hat, das ist überhaupt nichts für mich. Also hier bieten wir schon die ersten Möglichkeiten an, und werden das auch im nächsten Jahr hoffentlich weitertragen können, hier anzudocken und mit uns gemeinsam dann auch dieses Festival zu gestalten im Herbst. Also hier versuchen wir weiter an dieser kulturellen Teilhabe zu arbeiten. Wir sind ja erst am Anfang unserer Arbeit. Das heißt, es darf noch viel entstehen, es darf viel aufgebaut werden, es darf viel Neues kommen. Darum sind wir vielleicht auch gerade sehr offen für Anfragen, für Kooperationen und müssen da auch viel, viel reinspüren und schauen, was passt nicht, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln, in welche nicht. Also hier gibt es ganz viele neue Momente, die noch sehr aufregend sind.
Ja, das klingt aufregend. Ich habe jetzt auch noch, was ich da noch nicht gehört habe, sind Sponsoren. Wäre das auch ein Thema?
Auf jeden Fall, nur her damit.
Okay.
Wir sind da, her damit.
Ja, okay. Na
Ja,
gut, dann
also
hoffe ich, es hören einige.
ja, also sehr, sehr gerne, gerade wenn es darum geht, das Areal auch instand zu halten. Ja,
Ja.
also wir zahlen natürlich unsere Stromrechnung selber. Wir zahlen, wenn der Geschirrspüler kaputt ist. Das sind alles Dinge, die wir natürlich selbst zu tragen haben. Genauso wie Investitionen in Technik, sei das jetzt Lichttechnik, Tontechnik, Materialien für Workshops und so weiter und so fort. Also Bühnentechnik, da gibt es immer wieder großen Investitionsbedarf. Also ich habe auch ein sehr engagiertes Team, die wahnsinnig viele Ideen haben, wofür man überall Geld ausgeben kann. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich ganz aktiv als Sponsor, als Sponsorin in die Projektarbeit mit der Finanzierung zu beteiligen. Also
Ja.
Künstlerinnenhonorare zu übernehmen, vielleicht Patenschaften für unsere Community-Projekte zu übernehmen. Also wie gesagt, nur her damit.
Oder Material zur Verfügung zu stellen, ne? Das wäre
Genau.
ja auch eine Möglichkeit.
Genau.
Vielleicht ganz kurz nur zu den Programmpunkten, die jetzt dann bald vor der Tür stehen.
Ja, ganz bald kommen die 16 Tage gegen Gewalt, wo wir gemeinsam mit SD Pride ein Programm also machen. SD Pride veranstaltet an 3 Tagen Filmabende mit anschließender Diskussion. Wir haben einen Open Call ausgerufen für eine Fotoausstellung, also entweder Fotografien, Illustrationen, Bilder, Skulpturen, die sich mit dem Thema Gewalt an Frauen auseinandersetzen. Also das sind so die nächsten Eckdaten, die vor uns stehen. Der Zeitraum ist 25. November bis 10. Dezember, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und innerhalb dieses Zeitraums sind einige Veranstaltungen bei uns und sollten auch demnächst alle auf der Homepage stehen. Und auf Insta
Super.
werden sie sowieso beworben.
Na, finde ich ganz, ganz toll, dass das so, ja, was entsteht. Auch ich sehe das immer ganz gern als einen Garten.
Ja.
Da hat man auch unterschiedliche Pflanzen, es wächst so ineinander, übereinander, durcheinander, miteinander, nebeneinander. Genau. Ja. Dann kommen wir zu unserem zweiten Programmpunkt, immer zum Thema Entspannung. Und da haben wir uns vorab unterhalten und du meintest, naja, eigentlich Massage ist so deins. Und nachdem ich dich jetzt nicht massieren kann,
Schade.
schlage ich vor, dass wir unsere eigenen Hände dazu benutzen, eher um vor allem den Kopf, das Gesicht auch zu berühren. Hat auch mit dem Thema Vagusnerv zu tun. Das heißt, wenn wir uns darauf einlassen können, dann entsteht durch diese Berührung und Stimulation eine Wechselwirkung auf den Vagusnerv und darüber können wir in die Entspannung kommen. Genau, dann gehen wir gleich in Medias Res. Alle, die eine Brille aufhaben, können die jetzt zur Seite legen. Und um uns einzustimmen, können wir mal unsere Hände reiben, in den Händen Wärme entstehen lassen. Ja, und wenn das der Fall ist, wenn du diese Wärme spürst, dann lade ich dich ein, die Hände über deine Augen zu legen, ganz sanft. Wenn es dir gelingt, schließ die Augen. Kannst sie aber auch in so ein Nichtschauen kommen lassen, ganz entspannt. Und nimm mal diese Wärme der Hände auf. Wenn es dir dienlich ist, kannst du da jetzt auch zwei, drei tiefe Atemzüge über die Nase ein- und über die Nase ausnehmen. Dann lass uns mit den Fingerspitzen zur Nasenwurzel kommen. Wir werden mal so die Stirn Richtung Schläfen, so in Herzform ausstreichen. Schau, wie möchtest du berührt werden? Ist das sanft oder eher mit mehr Druck? Und finde hier unterschiedliche Bahnen, die du nachzeichnest. Wir kommen immer wieder zur Nasenwurzel zurück, streichen nach oben und an der Stirn nach außen Richtung Schläfen. Setzen wieder bei der Nasenwurzel an. Vielleicht auch mal nach oben zum Haaransatz kommen. Das machen wir einmal noch. Finden wir wieder zurück zur Nasenwurzel und streichen über unsere Augenbrauen nach außen. Kannst sozusagen deine Augen etwas umrunden. Vielleicht möchtest du den Kreis unterhalb der Augen sozusagen fortsetzen, wieder in Richtung Nasenwurzel. Und dann lass uns schließlich eben die Nasenlöcher kommen. Und da können wir ganz sachte so im Kreis massieren. Das ist auch eine Möglichkeit, gerade in der Zeit, wo man vielleicht ein bisschen verkühlt ist, ja, die Atemräume frei zu bekommen, kreisförmig neben der Nase, sanft massieren. Und von hier wandern wir nun ganz konkret zu den Schläfen. Auch hier kannst du Kreise ziehen. Man bildet mit dem Zeige- und Mittelfinger ein V. Und diese beiden Finger massieren jetzt vor und hinter dem Ohr, streichst nach oben und nach unten. Zeigefinger ist hinter dem Ohr, Mittelfinger nochmal so im Bereich der Schläfe. Und schließlich kommen wir zum Kiefer. Du kannst mal das Unterkiefer ein bisschen öffnen und also im Bereich des Kiefers eher ganz sanft massieren, wenn da die Masseter-Muskulatur. Und vielleicht hast du die Tendenz, dass du untertags manchmal die Zähne ein bisschen aufeinander beißt, dann ist man da meistens recht verspannt. Dann kehren wir einmal noch zu unserer Herzform zurück, setzen wieder bei der Nasenwurzel an, kommen nach oben Richtung Stirn, fließen über die Schläfen nach unten Richtung Kinn. Wir lösen hier an der Kinnspitze, zeichnen nochmal unsere Gesichtsform nach Richtung Kinn. Einmal noch. Und dann vom Kinn streiche sachte über den Kehlkopf, streich deinen Hals aus. Geh noch bis nach unten zum Brustbein. Und wandere dich dann so nach hinten zum Kopfansatz. Neben der Wirbelsäule streich den Nacken aus. Und greif dann gerne auch noch so zur Schulterregion. Kannst du auch ein bisschen hineingreifen in die Muskeln. Und zum Abschluss streichen wir den linken Arm aus bis zu den Fingern und dann den rechten Arm bis zu den Fingern. Und vielleicht hast du noch einen Moment Zeit, die Augen zu schließen, in dein Gesicht hineinzuspüren, wie sich das jetzt anfühlt. Vielleicht ein bisschen belebter, prickelnder oder auch entspannter, durchbluteter. Wenn du bereit bist, dann öffne wieder ganz bewusst deine Augen. Und ich bedanke mich bei dir. Ja, liebe Lena und bei allen, die mit dabei waren.
Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.